justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. My guns as hard as they come. Step in your squad and get done. I'm living this going for mines. I lyrics be blowing your mind. Respect the general. Direct from BTU. Fucking it up for you. So what you gonna do?
Hey, 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 hier spricht Doppel-U und ihr hört Radio Lora 97,5. Check it out.
Tick-Tack, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und willkommen zur 1055. Sendung Radio Attack. Mein Name ist Isabella und heute haben wir einen Gast bei uns, und zwar Chris von Degrowth Vienna. In der letzten Sendung habt ihr einen Teil des Kautspot gehört, wobei die Maxi einige Leute auf der Sommerakademie interviewt hat, darunter auch Chris. Chris erzählt aber heute ein bisschen mehr über Degrowth allgemein und über die Organisation Degrowth Vienna. Ja, hallo Chris, schön, dass du da bist und dass wir heute ein Interview machen können. Magst du dich mal vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, hallo, mein Name ist Chris. Ich studiere Politikwissenschaften im Master an der Universität Wien, schreibe dort auch eben tatsächlich über Degrowth und bin seit circa einem Jahr Mitglied bei Degrowth Vienna.
Ja, magst du mal kurz erzählen, was denn Degrowth eigentlich ist? Oder, ich meine, da wirst du wahrscheinlich viel erzählen können, aber einfach so, damit man mal versteht, um was eigentlich geht bei Degrowth.
Ich könnte sicher Stunden über Degrowth reden, insbesondere da ich ja schon seit einem Jahr in meiner Masterarbeit zum Thema Degrowth sitze. Aber Degrowth ist für uns vor allen Dingen eine radikale Kritik am herrschenden politisch-ökonomischen System. Und vor allen Dingen eben an dem Wachstumsimperativ beziehungsweise einer Orientierung an Wirtschaftswachstum unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das heißt, Degrowth ist Teil quasi postwachstumsökonomischer Ideen, aber eine radikalere Variante davon, die eben nicht nur davon ausgeht, dass weiteres Wirtschaftswachstum schädlich ist und zu stoppen ist, sondern dass man eben tatsächlich auch ein paar Schritte zurückgehen muss.
Mhm. Weil du gerade gemeint hast, von generell Postwachstum, hört man ja auch oft im Zusammenhang dann eben mit Degrowth. Würdest du jetzt sagen, ist es eigentlich dasselbe oder ist Degrowth da radikaler als die Postwachstumsbewegung? Oder gibt es da einen Unterschied oder ist es nur sprachlich, weil das eine Englisch oder Deutsch ist?
Also Degrowth ist auf jeden Fall Teil von Postwachstums oder von postwachstumsökonomischen Ideen und Bewegungen. Es ist aber nun so, dass Degrowth tatsächlich sehr bewusst nicht übersetzt wird als beispielsweise Endwachstum oder Schrumpfung oder Ähnliches, sondern dass wir eben mit diesem englischen Begriff arbeiten, der eben auch international etabliert ist, um uns durchaus von anderen Strömungen abzugrenzen. Degrowth ist eben tatsächlich insofern radikaler, dass viele PostwachstumstheoretikerInnen durchaus davon ausgehen, dass man auf dem jetzigen Level bleiben könnte, dem jetzigen Entwicklungsstand der Wirtschaft bleiben könnte, dass man nur einfach damit aufhören müsste, weiteres Wirtschaftswachstum zu fördern oder sich beispielsweise an dem BIP zu orientieren. Und Degrowth geht eben einen Schritt weiter. Degrowth fordert eine gesamtgesellschaftliche, sozialökologische Transformation, die auch durchaus eben beinhaltet, dass bestimmte industrielle Zweige rückgebaut werden und dass es auch eben tatsächlich nicht nur zu einem quasi vermeintlichen Stillstand der Wirtschaft kommen muss, sondern dass eben auch bestimmte Bereiche durchaus schrumpfen müssen, aber sich vor allen Dingen verändern müssen. Man kann das in einem sehr, sehr schönen Bild immer festhalten, was Degrowth bedeutet. Und zwar geht es eben nicht darum, irgendwie den Elefanten, der unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft darstellt, zu schrumpfen. Wir wollen nicht einen kleineren Elefanten, sondern wir wollen den Elefanten in eine Schnecke verwandeln. Das heißt, es geht eben tatsächlich nicht nur darum, weniger zu haben, es geht darum, tatsächlich einfach das Ganze zu verändern.
Kennst du dich ein bisschen aus mit so der Geschichte oder woher Degrowth kommt, beziehungsweise von welchen Ländern das vielleicht kommt oder welche Länder da groß sind?
Also der zentrale Impuls für Degrowth als Degrowth kommt tatsächlich aus Frankreich. Dort unter dem Begriff Décroissance, eben tatsächlich ein Begriff, der auch schon in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre aufgetaucht ist, zum Beispiel durch André Gortz, hat dann aber tatsächlich sich erstmal ein bisschen verändert. Décroissance als Begriff geht eigentlich dem, was Degrowth als Idee heutzutage darstellt, voraus. Auch wenn wir natürlich viel auf den Ideen von zum Beispiel André Gortz aufbauen. Décroissance hat sich dann auch eben in Frankreich weiterentwickelt, wurde dort dann zum Beispiel aufgegriffen von Serge Latouche, der eben diesen Begriff dann weitergeführt hat und zudem gemacht hat letztendlich unter anderem, was er heute ist und was er heute bedeutet für viele Menschen. Gerade dann in den Anfang der Nullerjahren kam es in Frankreich zum Beispiel zu Adbusting-Kampagnen und ähnlichen aktivistischen oder zu ähnlichen Aktionen, die sich dann eben unter diesem Banner von Degrowth versammelt haben. Und im Laufe der nächsten Jahre hat sich diese Idee dann auch in Italien zum Beispiel oder in Spanien verbreitet. Dort wurde der Begriff dann auch jeweils übersetzt in die Landessprachen. Dann aber mit dem quasi Schritt in die Internationalität wurde sich eben für diesen Begriff Degrowth entschieden.
Was ist so die Vision von Degrowth? Weil eben das gemeint nicht nur nicht Wachstum, sondern eine komplette gesellschaftliche Transformation oder sogar ein Rückbau. Was gibt es da jetzt für konkrete Beispiele, dass man eben sagt, hey, so wäre eine Zukunft, so wäre es perfekt oder die Utopie?
Degrowth ist natürlich selber eine Utopie, aber in einem sehr, sehr positiven Sinne. Ja, es ist eine utopische Vision, genauso wie es eben auch eine Kritik ist, genauso wie es auch ein Prozess ist. Und der wichtige Punkt daran ist aber, dass eben Degrowth jetzt nicht eine fertige Blaupause ist, die jetzt irgendwie eine Handvoll TheoretikerInnen fertig als Idee den Menschen präsentiert, sondern dass eben Degrowth eine sehr offene und sehr pluralistische Idee ist. Das heißt, es gibt nicht die eine Degrowth-Vision. Ja, also man kann zu 100% davon ausgehen, dass in einer Degrowth-Utopie deutlich mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren und es keine Flüge mehr zum Beispiel innerhalb von Europa geben wird. Aber eine konkret ausgestaltete Utopie ist nicht so sehr das Ziel, da vor allen Dingen Degrowth auch ganz, ganz zentral beinhaltet, dass alles demokratisch legitimiert werden muss. Dass jeder Schritt quasi eine Ausweitung der Demokratie darstellen soll. Also Degrowth ist eben nicht nur eine Kritik an dem industriellen System und an der Konsum- und Produktionsgesellschaft, in der wir leben, sondern es ist eben auch eine Idee, die einfordert, dass wir wieder mehr Demokratie leben. Dass wir eben zum Beispiel die Wirtschaft zunehmend demokratisieren oder redemokratisieren. Gerade dort, wo in den letzten Jahrzehnten der demokratische Einfluss auf die Wirtschaft weniger geworden ist, auch wieder mehr Demokratie zu wagen in Bereichen, die heutzutage eben quasi nur dem freien Markt unterworfen sind. Das heißt, was eine Degrowth-Vision als Utopie im Konkreten beinhaltet, ist Teil eines demokratischen Aushandlungsprozesses. Bestimmt eben ganz andere Formen des Wohnens, des Reisens, sicher auch des Heizens, wo, wie und wo wir eben unsere Wärme herbekommen, wo unser Strom herkommt, wo die Gegenstände unseres alltäglichen Lebens produziert werden und wie diese produziert werden. All das wird sich verändern, aber wir haben jetzt nicht einen Plan bis in die letzte Schraube hinein und das ist eben auch nicht das Ziel. Es gibt schon sehr konkrete Vorschläge und es gibt schon quasi Orte oder Bewegungen, wo wir sagen würden, das ist Teil der Degrowth-Bewegung im Hier und Jetzt. Ja, das heißt quasi, dass es ein bisschen sehr, sehr schönes Unkraut gibt, das zwischen den Pflastersteinen unserer jetzigen Gesellschaft wächst, ja, und ein paar schöne Blumen dort hervorkommen, an den Ritzen und Bruchstellen der jetzigen Gesellschaft, die man als Degrowth bezeichnen könnte. Aber es geht eben darum, tatsächlich all das freizulegen.
Mir fällt da jetzt gerade eine Frage an, weil ich habe ja, das habe ich dir eh schon mal erzählt, ich habe ja meine Bachelorarbeit damals, also ich habe eben Soziologie studiert und habe dann meine Bachelorarbeit auch über Degrowth geschrieben und so, bin da ein bisschen eingegangen auf diese Makro- und Mikroebene, also eben, ich denke mal, das ist eh immer noch Thema, beziehungsweise habe ich da damals dieses eh bekannte Buch von Matthias Schmelzer gelesen, so die Einführung zu Postwachstum und Degrowth. Dass man eben, dass es halt irgendwie beides braucht, also eben das Politische und von sozusagen ein bisschen von oben herab Sanktionen und so weiter, um einen Umbau hinzubekommen. Gleichzeitig aber natürlich ist eine gesellschaftliche Transformation auch, liegt ja auch wieder bei jedem einzelnen Menschen und dessen Bewusstsein dazu, eben etwas verändern zu wollen und vielleicht auch die Welt ein bisschen anders zu sehen. Eben wieder mehr verbunden mit der Natur und sozialer und solidarischer vor allem. Und weil du jetzt eben gemeint hast, so, es braucht immer so einen demokratischen Aushandlungsprozess, das ist ja teilweise, also stelle ich mir gerade auch extrem schwer vor in der heutigen Zeit, in der wir jetzt leben, weil ja eben das Bewusstsein sich nicht so schnell ändert und das braucht natürlich auch Bildung. Und wenn jetzt alles theoretisch wirklich so basisdemokratisch oder so entschieden werden müsste, hätten ja vielleicht ganz viele Menschen jetzt heutzutage in der Gesellschaft, der wir leben, noch gar nicht das Gefühl dafür, so entscheiden zu können. Also würdest du auch sagen, dass ihr jetzt auch vor allem so als Degrowth Vienna da auch beides seht? Also eben trotzdem auch seht, auch wenn das natürlich am besten wäre, wenn alles demokratisch verändert werden würde, trotzdem braucht es vielleicht auch Sanktionen, um es zu so einem Wandel hinzuschaffen.
Genau, auf jeden Fall. Also natürlich ist es so, dass mehr Demokratie unter den gegebenen Umständen nicht unbedingt zu mehr sozial-ökologischen Ergebnissen führen würde oder müsste notwendigerweise. Das heißt, es geht natürlich schon darum, auch die gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen von dem, was gutes Leben bedeutet, zu verändern. Ja, es ist eben so, in Europa und einen großen Teil dieser Welt bedeutet gutes Leben Fleisch und Fliegen. Ja, also die Menschen haben bestimmte Vorstellungen von Wohlstand und das sind Vorstellungen von materiellem Wohlstand. Und wir versuchen natürlich, diese Vorstellungen zu verändern. Wir versuchen dieses, Serge Latouche spricht von einem sozialen Imaginären, zu verändern. Das heißt einfach, was bedeutet gutes Leben? Und was ist vor allen Dingen eine verallgemeinerbare Form von gutes Leben? Wie kann ein gutes Leben für alle aussehen, zu etablieren? Das heißt, wir versuchen durchaus eben Visionen und Narrative zu finden, die den Menschen nahelegen, dass wir auch ein gutes Leben oder durchaus eben vor allen Dingen ein besseres Leben haben können. Ohne Wirtschaftswachstum, ohne zunehmenden materiellen Wohlstand. Es geht eben auch davon aus, dass wir eben nicht nur der Meinung sind, dass es Degrowth aus ökologischen Gründen braucht, sondern eben auch durchaus aus sozialen Gründen. Es ist eben so, dass es nicht nur ökologische Folgen gibt von unserem Wirtschaftswachstum. Es gibt viele zum Beispiel psychische Folgen. Unsere Leistungsgesellschaft mit ihrem zunehmenden Druck macht nun mal leider sehr, sehr viele Menschen kaputt. Und wir sind der Meinung, dass zum Beispiel ein Zeitwohlstand, das heißt einfach mehr Zeit für sich, seine FreundInnen und seine Familie zu haben, für die Dinge, die man liebt, ja, und auch eben auch für soziale Bereiche oder die Natur, durchaus einiges an materiellem Wohlstand wettmachen könnte. Wir sind eben nicht der Meinung, dass das gute Leben daran bestehen kann, dass alle Menschen Ferraris fahren oder Lamborghinis und dass alle Menschen ein Einfamilienhaus haben und einen großen Garten mit Rasensprengler und einem vollautomatisierten Rasenmäher, sondern dass das gute Leben eigentlich darin besteht, eben gemeinsam zu leben. Und dazu gehört eben eine bestimmte Selbstbegrenzung, damit auch alle Menschen ein gutes Leben haben können.
Da fällt mir jetzt gerade so das konkrete Beispiel von so Commons ein. Das ist ja, soweit ich weiß, eher ein Begriff, der von Degrowth, weiß gar nicht, ob das von Degrowth kommt und der teilweise schon gelebt wird oder gibt es ja auch teilweise viele Projekte. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, was das genau ist?
Also der ganze Bereich, den man als Commons bezeichnet, ist natürlich notwendigerweise sehr, sehr wichtig für Degrowth. Insbesondere auch im Moment, und darauf komme ich sicher später zu sprechen, für Degrowth Siena. Als Commons bezeichnet man also vor allen Dingen das, was quasi gesamtgesellschaftlich von uns geteilt wird. Commons bedeutet zum Beispiel, was früher eben, und das ist jetzt nicht zu 100% deckungsgleich, aber als Allmende bezeichnet wurde. Das heißt zum Beispiel gemeinsam genutztes landwirtschaftliches, landwirtschaftliche Gebiete. Das heißt einfach, dass man zum Beispiel früher gemeinsam Felder bestellt hat oder eben Zugang zu diesen hatte und diese nutzen konnte. Und dass erst durch eine Einhegung dieser und eine Privatisierung quasi dieser etwas verloren gegangen ist, was früher ein Allgemeingut war. Das heißt, es geht darum, wie mit Allgemeingütern umgegangen wird und was überhaupt als Allgemeingut angesehen wird. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil von Degrowth. Es gibt aber tatsächlich auch unabhängig davon Diskussionen über Commons. Also nicht jede Diskussion oder nicht jeder Anspruch auf Commons ist automatisch Degrowth, aber Degrowth beinhaltet jederzeit zumindest irgendwo Commons als Idee und als Ansatz. Mhm. Das heißt, es gibt sehr, sehr große Schnittstellen, aber vielleicht ein bisschen mehr von der Richtung von Degrowth Richtung Commons als andersrum. Mhm.
Kannst du vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, wie man, weil es ja sehr abgespaced klingt, wenn man so Degrowth hört und irgendwie, wie du es bis jetzt erzählt hast, so ein bisschen konkret, dass man so einen Anhaltspunkt hat, hey, was bedeutet jetzt wirklich Degrowth? Genau, und kennst du dann vielleicht ein paar Buchempfehlungen?
Ein wichtiger Punkt eben von Degrowth ist, dass man nicht so ganz genau festmachen kann, was Degrowth ist. Degrowth ist eben eine radikale Idee zum Umdenken unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Ganz wichtig dabei, dass man jetzt Degrowth nicht mit individueller Konsumkritik und Konsumverzicht gleichsetzen sollte, auch wenn es natürlich ein Teil davon ist, darüber nachzudenken, was brauchen wir wirklich? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Aber es ist eben tatsächlich eine Kritik, die aufs Ganze geht, ja, die eben nicht versucht, moralisierend den Zeigefinger hochzuhalten und der einzelnen Person jetzt zu sagen, du als einzelne Person musst jetzt anders leben, sondern das gesamte Wirtschaftssystem muss sich umfassend und radikal verändern, damit wir überhaupt die Voraussetzung haben, quasi eine nachhaltige Lebensführung betreiben zu können. Ja, also etwas wie einen nachhaltigen Lebensstil unter den gegenwärtigen Umständen kann es fast sowieso nicht geben. Und wenn, ist das nicht etwas, was wir von allen Menschen einfordern können oder was so verallgemeinerbar wäre. Das heißt, es braucht politische Lösungen und dafür steht Degrowth. Aber wie das dann eben spezifisch aussieht, ist eben Teil von Debatten. Und das heißt auch, dass es viele Degrowth-TheoretikerInnen gibt, die sich durchaus widersprechen würden, wenn es um Einzelteile oder Teilbereiche von Degrowth als Idee, als Bewegung, als Konzept, als Utopie geht. Mhm. Es gibt deswegen auch ganz, ganz viele Bücher, die ich empfehlen würde, aber die nicht unbedingt ein und dasselbe Narrativ von Degrowth erzählen. Zum Beispiel ist ein guter Start Degrowth Handbuch für eine neue Ära. Ja, eben tatsächlich quasi das Degrowth Handbuch. Aber auch innerhalb dieses Degrowth Handbuches treffen ganz unterschiedliche Visionen, ganz unterschiedliche Ideen und auch durchaus widersprüchliche Punkte aufeinander. Der Punkt ist nur, dass das wichtig ist, dass diese Pluralität an Meinungen tatsächlich eben eine ja, konkrete Stärke von Degrowth ist. Ja, das Leben ist halt eben nicht so einfach. Das wissen wir alle. Und unser Wirtschaftssystem ist nicht so einfach, unser politisches System ist nicht so einfach. Es gibt nicht die eine Lösung, das eine Pflaster, das auf einmal alles lösen wird. Wir kritisieren ja vor allen Dingen genau diese einfachen Lösungen, dass man behauptet, okay, man müsste jetzt nur eine einen CO2-Preis irgendwie einführen oder man müsste nur bestimmte politische Signale setzen, um irgendwie ein nachhaltiges und am besten auch noch quasi reiches im materiellen Sinne Leben zu führen. Aber genau, ein Tipp wäre eben tatsächlich einfach Degrowth Handbuch für eine neue Ära. Ja, das ist quasi, ich würde sagen, ein sehr, sehr guter Einstieg. Es ist natürlich relativ akademisch geschrieben. Das ist leider ein konkretes Problem von Degrowth, dass es nicht immer so zugänglich ist. Dessen sind wir uns in Degrowth Vienna sehr bewusst. Das versuchen wir auch immer wieder irgendwie zu thematisieren und zu ändern. Aber für viele Menschen, die sich mit dieser Idee beschäftigen wollen, würde ich das tatsächlich als Einstieg empfehlen. Ein weiterer Tipp ist weniger ist mehr von Jason Hickel. Jason Hickel entwickelt in diesem Buch tatsächlich eine relativ ganzheitliche Kritik und Perspektive auf Degrowth. Ich persönlich würde jetzt zum Beispiel aber auch nicht mit jedem einzelnen Punkt, den Jason Hickel dort aufmacht, mitgehen. Mhm. Finde es eben aber auch einen dennoch oder gerade deswegen sehr, sehr guten Einblick, wie Degrowth funktionieren könnte. Ein etwas klassischerer Einstieg wäre zum Beispiel Wie wollen wir leben von Tim Jackson. Das geht dann aber tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Postwachstum als jetzt konkrete Degrowth. Auch ein sehr, sehr guter Buchtipp wäre das Buch Imperiale Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen. Dort geht es nicht so sehr um Degrowth per se, aber es geht eben darum, was Degrowth als Idee und einer sozial-ökologischen Transformation entgegensteht. Das heißt, wer verstehen möchte oder zumindest Einblicke haben möchte, warum es so schwierig ist, ein quasi klimafreundliches Leben im Hier und Jetzt zu etablieren, selbst vielleicht vorzuleben, dem kann ich das Buch Imperiale Lebensweise nur nahelegen. Wo sich alle einig sind, das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Alle Personen innerhalb der Degrowth-Bewegung oder der Degrowth-Debatte sind sich einig, dass Wirtschaftswachstum keine Lösung ist, sondern Wirtschaftswachstum ist ein Problem in sich. Ja, es geht also nicht nur darum zu zeigen, dass Wirtschaftswachstum keine Lösung ist für die multiplen Krisen, die wir als Menschen tagtäglich erleben, sondern dass es teilweise oder möglicherweise sogar zum größten Teil, und da unterscheiden sich dann natürlich wieder die Meinungen, ja, wie weit man da geht, aber bis hin zu ursächlich ist für unsere Krisen. Mhm. Ja, das heißt, Degrowth ist natürlich vor allem eine Kritik an Wirtschaftswachstum. Mhm. Wo sich neben der Kritik an Wirtschaftswachstum alle Degrowth-Theoretiker einig sind, ist, dass der Weg demokratisch sein muss. Was das denn im Konkreten bedeutet, darüber gehen die Meinungen dann wieder auseinander. Ja, es gibt sehr viele Degrowth-TheoretikerInnen, die quasi an die Staaten und an die PolitikerInnen, die wir jetzt haben, so sprechen und versuchen, deren Meinungen zu beeinflussen. Ja, das heißt quasi auf dem Policy-Level zu arbeiten. Es gibt aber genauso Degrowth-TheoretikerInnen, die versuchen, mehr im Hier und Jetzt konkrete Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Das sind dann zum Beispiel die Ideen, die sich um sogenannte Nautopias, ja, das heißt eben Utopia, die Utopie und das Now, im, ja, das heißt Utopien im Hier und Jetzt beschäftigen. Die versuchen eben aufzuzeigen, dass man mit der sozial-ökologischen Transformation auch auf diesem Level, und das heißt quasi von unten, nicht auf einem individuellen Level, das ist sehr wichtig, ja, das heißt nicht gleichzusetzen mit individuellem Konsumverzicht, aber eben auf einem Level von unten etwas bewegen kann. Ja, dass man durch gemeinschaftliche Projekte, ja, gemeinschaftliches Leben durchaus auch einen Einfluss haben kann. Das heißt nicht, dass Degrowth damit gleichzusetzen ist, als Person jetzt in eine Höhle auf Gomera zu ziehen, ja, das gute Hippie-Leben zu leben, ganz und gar nicht. Aber es zeigt eben schon, dass man auch im Hier und Jetzt darüber nachdenken muss, wie es denn aussehen könnte. Wir können eben nicht die Blaupause liefern. Das wird nicht funktionieren. Ja, wir können nicht die große Lösung für jedes gesellschaftliche Problem am Schreibtisch auffinden. Aber eben genau darum geht es auch, zu sagen, wir können versuchen, durch ein aktives Leben auch durchaus Wege zu finden. Ja, das heißt, aktiv zu finden, wie eben eine Degrowth-Zukunft aussehen kann. Ja, das heißt, es gibt Projekte zum Beispiel in Spanien oder auch in Frankreich, die versuchen, so ein bisschen diese Grenze zwischen dem, wo wir hin müssen und dem, wo wir jetzt sind, zu überschreiten. Degrowth bedeutet eben auch tatsächlich eher einen Zugewinn an Freiheit. Es kommt ja häufig dieser Vorwurf in der Klimagerechtigkeitsbewegung, es ginge um Einschränkung der Freiheit. Ja, also die Freiheit, mit 180 km/h auf der Autobahn rumzubrettern. Ja, die Freiheit, 20 verschiedene Energy Drinks von 20 verschiedenen Marken zu haben. Eben nicht nur 20 verschiedene Geschmäcker, sondern dieselben Geschmäcker auch noch von 20 verschiedenen Marken. Ja, diese Freiheiten. Uns geht es aber tatsächlich um ganz andere Formen von Freiheiten. Das heißt, die Freiheit, auch einfach mal Nein sagen zu können, zum Beispiel. Ja, wir müssen alle zum großen Teil 40 Stunden Lohn arbeiten, um überleben zu können, um unsere Miete zahlen zu können, um im Moment zum Beispiel eben unseren Strom und unseren Gas zu zahlen, ja, teilweise eben auch noch sehr, sehr lange nachzuzahlen, weil wir es gar nicht zahlen konnten auf einen Schlag. Und diese Freiheit zu haben, einfach zu sagen, nein, ich möchte nicht 40 Stunden in der Woche meines Lebens für Geld hergeben. Ja, aus diesen Dingen eben rauszukommen, das ist die Freiheit, von der wir sprechen, im Vergleich zu der Freiheit, 20 verschiedene Energy Drinks zu haben. Das heißt, bei Degrowth geht es sehr stark darum, auch wieder die Kontrolle über bestimmte Dinge zu bekommen, als Kollektiv, als Gesamtgesellschaft. Die Kontrolle darüber, wie unsere Wirtschaft funktioniert und was wir überhaupt priorisieren. Ja, dass wir eben nicht die Priorität darauf legen, mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld zu machen, ja, und größere und dünnere Fernseher jedes Jahr und schnellere Autos, sondern eben tatsächlich vielleicht ja, ein besseres Leben für unsere Kinder zu ermöglichen. Ein Leben, in dem die Natur noch so ist, wie wir sie jetzt kennen. Überhaupt das noch. Ja, ein Leben, in dem wir mehr Zeit haben für unsere Familien, für unsere Freundinnen, für soziale Belange. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben nicht nur eben eine Finanzkrise, wir haben nicht nur eine Energiekrise, wir haben zum Beispiel auch eine Care-Krise. Wir wissen nicht, wie wir die alten Menschen in unserem Land versorgen sollen und wer die alten Menschen in unserem Land versorgen sollen. Ja, gleichzeitig mangelt es auch teilweise in vielen Ländern an Lehrpersonal. Ja, das heißt, auch dort würde einfach mehr Zeit für die Menschen, die uns am nächsten sind, viel ändern. Ja, wenn wir nicht von unserem Geld, das wir mit unseren 40-Stunden-Jobs, irgendwelche anderen Leute dafür bezahlen müssen, dass sie sich um Menschen kümmern, denen wir eigentlich sehr, sehr nahe stehen. Weil es einfach effizienter ist.
Ja.
Stattdessen selber die Zeit zu haben.
Ich finde, das ist gerade ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann sage ich schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau, also ihr habt es eh gehört, wenn ihr mehr über Degrowth erfahren wollt, schaut mal die Bücher an im Internet, die Chris empfohlen hat, oder kommt vorbei am 20. Oktober. Ich denke, du würdest dich sicher freuen.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich würde mich tatsächlich sehr freuen, viele, viele neue Gesichter bei uns zu sehen. Am 20. Oktober um 16 Uhr im Kulturzentrum Alterngrund. Ja, vielen Dank dir für das Interview.
Radioattack gibt es auch im Internet unter www.radioattack.at.
Radio Lora, 97,5 MHz. Herbert Marcuse.